SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen. Die Situation im Nahen Osten verschärft sich erneut. In der Nacht wurden Explosionen nahe der iranischen Stadt Isfahan gemeldet. Wir schauen drauf, was bisher dazu aus dem Iran zu hören ist, blicken natürlich auch auf die Lage diesbezüglich nach Israel. Außerdem beschäftigen uns noch die größten Wahlen der Welt in Indien und der Ärger um den nächsten Bundeshaushalt. Was seit Tagen erwartet und befürchtet wurde, scheint in der vergangenen Nacht nun Realität geworden zu sein. Nach übereinstimmenden Berichten aus US-Regierungskreisen soll Israel eine Militäroperation gegen den Iran durchgeführt haben. Allerdings wirklich klar ist diese Situation nicht. Während es aus den USA heißt, es habe sich um einen gezielten Raketenangriff auf die iranische Stadt Isfahan gehandelt, wird im Iran lediglich von abgeschossenen Mikrodrohnen berichtet. Karin Senz fasst die aktuelle Informationslage aus dem Iran zusammen.
Die Nachricht von Explosionen über Isfahan, gut 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, schaffte es im staatlichen Fernsehen nicht mal auf Platz 1. Die Moderatorin berichtet von mehreren unbekannten Mikrodrohnen am Himmel über Isfahan. Die Luftabwehr habe sie abgeschossen, darum die Explosionen. Dazu Bilder von Lichtblitzen am Nachthimmel. Passend dazu auch im Netz ein Foto, das wohl verdeutlichen soll, wie harmlos die Aktion vergangene Nacht gewesen sei. Es zeigt eine Handfläche und darauf eine Drohne. So klein seien die Drohnen über Isfahan gewesen. Das Foto sollen die iranischen Revolutionsgarden verbreitet haben. Am Morgen zeigt sich ein Reporter des staatlichen Fernsehens, entspannt im weißen Anzug, bei Sonnenschein auf einem Dach eines Gebäudes an einem zentralen Platz der Millionenstadt Isfahan. Er erzählt, alles sei ruhig und die Menschen würden ihrem normalen Alltag nachgehen. In Isfahan sei kein Ziel getroffen worden. Zum Beweis schwenkt die Kamera über den Platz, wo der Verkehr fließt. Der iranische Außenminister Amir Abdollahian warnt Israel noch gestern Abend im UN-Sicherheitsrat in New York, gegen sein Land militärisch vorzugehen. Sollte das israelische Regime Gewalt anwenden und unsere Souveränität verletzen, wird die Islamische Republik Iran kein bisschen zögern, ihr Recht geltend zu machen und eine entschlossene und angemessene Antwort darauf zu geben, damit das Regime sein Handeln bereut. Fachleute halten Isfahan als Ziel eines israelischen Angriffs schon im Vorfeld für möglich. Dort ist das größte nukleare Forschungszentrum des Landes und im Umfeld weitere Atomanlagen, überwiegend aber unterirdisch und gut gesichert, darunter Natanz, Kernstück des iranischen Urananreicherungsprogramms. Die Internationale Atomenergiebehörde teilt heute Morgen mit, dass nichts davon vergangene Nacht beschädigt worden sei. Allerdings gibt es in Isfahan auch Militärstützpunkte und Standorte für Rüstungsindustrie, angeblich auch für Drohnen. Die Produktionsstandorte sind vor gut einem Jahr Ziel eines Drohnenangriffs. Damals erklärt der Iran ebenfalls, man habe den Angriff abgewehrt, er habe nur geringen Schaden angerichtet. Medien in den USA und Israel sprechen allerdings diesmal von einem klaren Raketenangriff auf militärische Ziele im Iran, im Gegensatz zur Führung in Teheran. Da will man die Vorgänge der vergangenen Nacht nicht zu hoch hängen, möglicherweise um die Drohung des iranischen Außenministers Abdollahian, einer entschlossenen Antwort auf einen israelischen Angriff nicht umsetzen zu müssen. Die Spirale der Gewalt hat sich vergangene Nacht schon weiter gedreht.
Und damit der Wechsel nach Israel. Dort sprechen zwar auch die Medien von einem mutmaßlichen israelischen Angriff. Offiziell hat sich dazu aber noch niemand konkret geäußert. Fest steht aber, schon die ganze Woche wurde damit gerechnet, dass die israelische Regierung mit einem Angriff auf den Iran reagieren wird, nachdem der Iran vor 5 Tagen wiederum Israel mit mehr als 300 Drohnen angegriffen hatte. Tim Aßmann über den Angriff auf den Iran aus israelischer Sicht.
Israels politische und militärische Führung haben bisher nicht bestätigt, dass das, was in der vergangenen Nacht im Iran passierte, der israelische Gegenschlag war, über dessen Art und Umfang seit Tagen spekuliert wurde. Dass es eine solche Bestätigung überhaupt geben wird, ist auch eher unsicher. Für Israels Medien ist die Verursacherfrage des nächtlichen, offenbar mit Drohnen ausgeführten Schlags im Iran dennoch geklärt. Dass Israel verantwortlich ist, steht für die Experten und Kommentatoren genauso fest wie die Bewertung: ein begrenzter Schlag, der keine Gegenreaktion provozieren soll. Ein für Avi Ben-Ayahu, ehemaliger Sprecher der israelischen Armee, der Lage entsprechend angemessenes Vorgehen, wie er im Interview mit dem Sender Kanal 12 erklärte. Ich denke, dass die israelische Reaktion proportional und rational ausgefallen ist, mit Blick auf die Herausforderungen, die wir haben. Wir sind ein kleines Land mit einer Armee, die mit dem Libanon und Gaza beschäftigt ist. Nachdem Israel am vergangenen Wochenende vom Iran direkt angegriffen wurde, mit rund 350 Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen, hatten die Regierung in Jerusalem und die Armeeführung mehrfach unterstrichen, dass eine Attacke dieses Ausmaßes nicht unerwidert bleiben könne. War der Angriff in der vergangenen Nacht eine im Verhältnis ausreichende Antwort? Nein, glaubt der Militärkorrespondent von Kanal 12, Nir Dvori. Es gibt keinen Zweifel, dass die Iraner einen dramatischen Präzedenzfall geschaffen haben und Israel mehr hätte machen müssen, um ihnen zu vermitteln, dass es das nicht wert war. Das, was wir heute gesehen haben, war vorsichtig ausgedrückt minimal. So wird das am äußersten rechten Rand der israelischen Regierungskoalition auch gesehen und deutlich gesagt. Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für öffentliche Sicherheit, kommentierte den im Iran erfolgten Angriff auf X nur mit einem Wort: schwach. Die allgemeine Annahme israelischer Experten ist, dass das Ausmaß des Angriffs den Iran nicht zur Reaktion zwingt. Dafür, das mit Sicherheit sagen zu können, ist es aber noch zu früh, glaubt der Iran-Experte Menachem Merchavi von der Hebräischen Universität Jerusalem. Ich denke, sie werden sich Zeit nehmen, um zu entscheiden, wie sie darauf reagieren. Das hängt auch von der öffentlichen Darstellung des Angriffs in Israel ab. Also zum Beispiel davon, ob sich die israelische Regierung offiziell zu der Attacke bekennt. Es könnte sein, dass die Eskalationsspirale zwischen dem Iran und Israel nun zu einem Ende gekommen ist und der von so vielen befürchtete Flächenbrand ausbleibt. Der Schattenkrieg zwischen beiden Ländern wird aber weitergehen und damit bleibt auch das Risiko einer neuen, offenen Konfrontation.
Ja, der nun wieder entfachte und sich im vollen Gang befindliche Nahostkonflikt beschäftigt damit auch wieder intensiv, speziell der Krieg Israels im Gazastreifen, die Vereinten Nationen in New York. Dort wurde gestern im Sicherheitsrat über die Vollmitgliedschaft Palästinas abgestimmt. Eingebracht hatte den entsprechenden Antragstext Algerien. Die USA legten aber ihr Veto ein, damit behält Palästina seinen Beobachterstatus. Über die Gründe für das Veto und die Reaktionen im Sicherheitsrat, Antje Passenheim.
12 votes in favor, 1 vote against.
Die USA hatten es bereits angekündigt, dennoch hatten einige Mitglieder auf eine Wende gehofft, vergeblich. Die Resolution für die Vollmitgliedschaft eines palästinensischen Staates bremste Washington mit einem Veto aus. Die Schweiz und Großbritannien enthielten sich, die 12 restlichen Mitglieder des mächtigsten Gremiums stimmten für die Aufnahme. Der stellvertretende UN-Botschafter Robert Wood machte klar: Das Votum von Israels engstem Verbündeten spiegele keine Ablehnung eines Palästinenserstaats wider. Die USA unterstützten weiterhin nachdrücklich die Zwei-Staaten-Lösung im Rahmen eines Friedensabkommens zwischen Israel und den Palästinensern.
The United States has worked vigorously and with determination to support Palestinian statehood in the context of a comprehensive peace agreement that would permanently resolve the Israeli
Die Zwei-Staaten-Lösung sieht einen unabhängigen Palästinenserstaat neben dem Israels vor. Zuvor hatte Israels UN-Botschafter Gilad Erdan erneut die Tatsache kritisiert, dass sich der Sicherheitsrat überhaupt mit dem Antrag der Palästinenser beschäftigt habe. Wie können Sie eine Resolution unterstützen, die so zerstörerisch und unmoralisch im schlimmstmöglichen Moment ist?
At the worst possible moment.
Der palästinensische UN-Gesandte Riad Mansour hatte Anfang des Monats in einem Schreiben an UN-Generalsekretär Guterres darum gebeten, das Verfahren wieder aufzunehmen, damit ein Staat Palästina ein volles Mitglied der Vereinten Nationen wird. Im November 2011 war dieser Antrag schon einmal am Sicherheitsrat gescheitert. Ein Jahr später räumten die Vereinten Nationen den Palästinensern dann einen Beobachterstatus ein, gegen den Widerstand der USA. Die palästinensische Autonomiebehörde verurteilte das Veto der USA als eklatante Aggression gegen das Völkerrecht. Vorher hatte ein hochrangiger Vertreter, Syed Abu Amr, im Sicherheitsrat gefragt: Wie könnte der Mitgliedstatus Palästinas die Aussichten auf Frieden zwischen Palästinensern und Israelis gefährden? Diese Frage stellen wir insbesondere den USA und anderen Ländern, die sich dagegen aussprechen. Vorher hatte Generalsekretär Guterres alle Konfliktparteien im Nahen Osten noch einmal zur maximalen Zurückhaltung aufgefordert und gewarnt. In den vergangenen Tagen ist es zu einer gefährlichen Eskalation gekommen. In Worten und Taten. Ein einziger Fehler kann zum Undenkbaren führen.
Und wie in diesen Minuten gemeldet wird, hat die EU erstmals Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verhängt. Das haben mehrere Diplomaten der deutschen Presseagentur bestätigt. Mehr Informationen dann mutmaßlich in der Bilanz am Abend. Wir wechseln das Thema und gehen nach Indien. Dort wird ein neues Parlament gewählt und bei einer Bevölkerungszahl von 1,4 Milliarden Einwohnern kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es sich da um die größte Wahl der Welt handelt. Heißt auch, die Organisation dieser Wahl ist ein enormer Kraftakt. Zur Wiederwahl steht der aktuell amtierende Premierminister Modi und so wie seine Zustimmungswerte aussehen, wird er wohl auch an der Macht bleiben. Tiefer einsteigen in diese, wie es in Indien heißt, Megawahl, konnte ich kurz vor unserer Sendung mit unserem Korrespondenten in Delhi, Peter Hornung. Herr Hornung, fangen wir mit dieser riesigen Wahl an sich an. Wie läuft das denn ab? Das dürfte ja jetzt mit einer Wahl, wie wir sie hier in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern kennen, in der Organisation ja jetzt nicht wirklich vergleichbar sein.
Naja, es ist ein Organisationsmonster, würde ich es mal nennen, mit eben fast einer Milliarde Wähler. Und es gibt eine Million Wahllokale. Und zwar sagt die Regierung, die Wahlkommission, keiner soll weiter als 2 Kilometer laufen oder fahren müssen. Das heißt, die sind übers ganze Land verteilt. Von der kleinsten Insel im Indischen Ozean, die zu Indien gehört, bis zu irgendwelchen Himalaya-Dörfern. Und da oben, es gibt ein Dorf, ein Weiler, da gibt es genau einen Wahlberechtigten und dafür tragen die dann so eine Wahlmaschine hoch. Die ist ungefähr so groß wie so ein Tischdrucker und so, da gehören auch so ein paar andere Teile dazu und auch der soll wählen können. Da wird ein sehr großer Aufwand betrieben.
Wow. Wie viel Vertrauen gibt es denn dann in diese Wahl in Indien, wenn das alles so groß ist? Wird da auch jetzt beobachtet, international irgendwie, ob das dann ordentlich und richtig abläuft?
Ja, es gibt internationale Wahlbeobachter, die sind aber von den Hindu-Nationalisten, also von der Regierungspartei, eingeladen worden aus 25 Ländern Asiens und Afrikas. Es gibt Wahlbeamte der Wahlkommission, die es überwachen sollen in den einzelnen Wahlkreisen. Und dann steht eben auch die Wahlkommission selber, das ist eine mächtige Behörde hier in Delhi, dafür, dass das alles ordentlich abläuft. Ich glaube, auch gerade diese Wahlmaschinen, da heißt es, sie seien nicht zu manipulieren. Es gibt zwar so gewisse Zweifel von der Opposition, und die wollen da auch mehr Kontrollen, aber es gibt jetzt keinen direkten Anhaltspunkt, dass da manipuliert werden würde.
Was waren oder sind denn immer noch die bestimmenden Themen in diesem Wahlkampf in Indien?
Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft und dann Sozialprogramme der Regierung, Indiens Stellung in der Welt, also nicht Außenpolitik, sondern einfach die Frage, wie bedeutend Indien jetzt in der Welt ist und wie bedeutend Indien durch die Regierung Modi gemacht wurde. Dann ganz groß Religion. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil gerade in der Regierungszeit von Narendra Modi und gerade in den letzten Monaten hat man wieder gesehen, wie die Grenze zwischen Staat und Religion, die Grenze zwischen Staat und Hinduismus verschwimmt. Und grundsätzlich ist es so, dass die Regierung natürlich auf Erfolge in den letzten 10 Jahren verweisen kann. Indien ist weit gekommen in den letzten 10 Jahren, wenn man das mal ganz neutral betrachtet. Indien 2024 ist ein anderes Land als Indien 2014.
Aber wenn man darüber jetzt hinausblickt, es ist ja eine wirtschaftlich aufstrebende Nation. Da gibt es diese schicken, modernen Tech-Bürokomplexe. Da ist aber hinten dran viel Armut, Arbeitslosigkeit versteckt. Es gibt diese radikalen Hindus, die gegen Moslems vorgehen. Da wäre ja auch jetzt eigentlich genug für die Opposition da, um da anzusetzen. Aber sie tut sich schwer. Warum?
Ja, absolut. Die hätten da eigentlich viele Ansatzpunkte. Aber erstens muss man schon sagen, dass Premier Modi wirklich vieles richtig macht. Und das, was er nicht richtig macht, da wo er und seine Politik Schwächen haben, da wo es auch Krisen noch gibt im Land, da wird es durch eine erstklassige Öffentlichkeitsarbeit quasi unter den Teppich gekehrt. Ja. Da macht ihnen eigentlich keiner was vor, den Hindu-Nationalisten. Aber auch dadurch hat die Opposition ein Problem, dass jemand wie Rahul Gandhi, eine Galionsfigur der Opposition von der Kongresspartei, ein schweres Erbe trägt. prägt. Ja, die Kongresspartei, die wird ja nicht nur positiv in diesem Land gesehen. Die hat jahrzehntelang regiert. Korruption, Bürokratie, wirtschaftliche Stagnation. Alles kann man ihr eigentlich anlasten als Regierung jetzt. Und deshalb zeigen die immer auf die Opposition, Modi und seine Leute, und sagen, guck mal, die haben doch ihre Chance gehabt. Jetzt sind wir dran.
Also heißt in 6 Wochen wieder die hindu-nationalistische Partei BJP mit Modi an der Spitze stärkste Kraft?
Ja, das ist zu erwarten. Also die haben gute Aussichten, möglicherweise sogar noch mehr Sitze zu bekommen als beim letzten Mal. Umfragen für Modi persönlich, also nicht für die Partei, aber für Modi persönlich, Zustimmungswerte bei 75%. Das wäre ein besseres Ergebnis als 2019. Das macht deutlich, was für eine Unterstützung der im Land hat.
Einschätzungen zur Wahl in Indien von unserem Korrespondenten Peter Hornung. Das Gespräch haben wir kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Und mehr zur indischen Politik und was dort in der Politik schiefläuft und auch im Land hören Sie morgen in der SR2-Feature-Zeit im Radio-Feature Jagen, Einschüchtern, Einsperren, Indiens Demokratie um 9.04 Uhr und auch schon jetzt in der ARD-Audiothek. Jetzt ist es 12.45 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Wir machen weiter mit den Nachrichten und Roswitha Böhm.
Der US-Auslandsgeheimdienst CIA befürchtet, dass die Ukraine noch in diesem Jahr den Krieg verlieren könnte, sollten die USA keine weitere Militärhilfe leisten. CIA-Chef Burns sagte in einer Rede in Washington, dies sei ein sehr reales Risiko. Zumindest könnte Russlands Präsident Putin in eine Position gebracht werden, in der er die Bedingungen einer politischen Lösung diktieren könne. Als Beispiel für den Munitionsmangel der ukrainischen Truppen sagte Burns, Einheiten mit rund 4000 Soldaten hätten aktuell nur 15 Artilleriegeschosse pro Tag zur Verfügung. Die oppositionellen Republikaner im US-Kongress blockieren neue Militärhilfen seit Monaten. Sie fordern Priorität für den Grenzschutz zwischen den USA und Mexiko. Bundesverkehrsminister Wissing fordert einen aufgeschlossenen Umgang mit KI-Anwendungen. Wissing, der in der Bundesregierung für den Bereich Digitales zuständig ist, sagte, die Art und Weise, wie man mit künstlicher Intelligenz umgehe, werde entscheidend sein für künftigen wirtschaftlichen Erfolg. Der FDP-Politiker äußerte sich anlässlich der ersten Digitalministerkonferenz von Bund und Ländern in Potsdam. Ziel ist es, digitale Themen besser voranzubringen. Neben dem Thema KI soll es bei dem Treffen auch um die Cybersicherheit und die Digitalisierung in der Wirtschaft gehen. Der saarländische Sozialminister Jung hat eine Vereinbarung zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung unterzeichnet. Ziel des Programms ist es, die Rahmenbedingungen für behinderte Menschen zu verbessern und ihnen somit den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. Das Saarland zahlt dabei an die Arbeitgeber bis zu 12.000 Euro pro neuem Arbeitsverhältnis. Der Deutsche Fußballbund hat den Vertrag mit Bundestrainer Nagelsmann bis zur Weltmeisterschaft 2026 verlängert. Der Verband gab diese Entscheidung soeben bekannt, 56 Tage vor Beginn der EM in Deutschland. Der 36-jährige Nagelsmann hat sich damit gegen eine mögliche Rückkehr zu seinem früheren Verein Bayern München entschieden, der Berichten zufolge ein großes Interesse daran hatte.
Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf und das gilt offenbar auch für das aus dem Pragmatismus herausgeschlossene Ehebündnis in der Ampelkoalition in Berlin. Schon der Haushalt für dieses Jahr war eine schwere Geburt, massiv erschwert durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und auch das Budget für 2025 wird zum Prüfstein für die Ampel. Heute sollten die Einzelressorts melden, wie viel Geld sie jeweils für ihre Projekte brauchen. Diese Frist ist jetzt um 2 Wochen verlängert worden, weil man sich nicht so ganz einig geworden ist. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Sie wollten eine Fortschrittskoalition sein, SPD, Grüne und FDP. Aber der Fortschritt, so scheint es, wird in der Ampel immer häufiger ausgebremst vom Streit um den richtigen Weg. Christian Lindner, Bundesfinanzminister und FDP-Chef, beschreibt das so.
Ich spüre jeden Tag die Grenzen, an die wir stoßen, weil es sehr unterschiedliche Auffassungen davon gibt, wie die Menschen leben wollen, wie die Wirtschaft funktioniert, was die Gesellschaft braucht.
Hubertus Heil zum Beispiel, Bundesarbeitsminister und damit Herr über den mit Abstand größten Einzeletat, erfindet, dass die Gesellschaft soziale Verlässlichkeit braucht. Einschnitte im Rentensystem schließt Heil deswegen kategorisch aus.
Dieses Prinzip der Lebensleistung muss verlässlich sein, ob jemand 1954 geboren ist oder 1994. Die Menschen, die in Deutschland hart arbeiten, die heute Beiträge zahlen, müssen sich auch in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können.
Dieses Versprechen von Hubertus Heil ist eine der Großbaustellen für Christian Lindners Haushalt. Denn der Bundeszuschuss an die Rentenkasse ist allein in den letzten 5 Jahren um fast 20 Milliarden Euro gestiegen. Umso drängender formuliert Christian Lindner seinen Sparappell an Hubertus Heil.
Auch ein überzeugter Sozialdemokrat muss erkennen, dass, wenn er für seine Vorhaben neue zusätzliche Mittel gewinnen will, dass erst der Wachstumsmotor wieder angeschmissen werden muss.
Aber woher das Geld nehmen für Konjunkturprogramme oder für die Steuersenkungen, die Lindner eigentlich für wünschenswert hält? Baustelle Nummer 2 bei den Haushaltsverhandlungen dürfte die Kindergrundsicherung sein. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen möchte, dass der Bund Leistungen für Kinder zusammenfasst und automatisch auszahlt. Seit langem streitet sie sich mit Christian Lindner darüber, was das kostet und wie viele zusätzliche Stellen es dafür braucht.
Das Gesetz haben Christian Lindner, der Bundeskanzler und ich gemeinsam verhandelt und dann im Kabinett gemeinsam verabschiedet. Ich bin zuversichtlich, dass wir, weil wir uns jetzt so intensiv damit beschäftigt haben, jetzt auch zügig zu einem Ergebnis kommen.
Von zügig kann derzeit keine Rede sein. Die Frist, in der alle Einzelressorts ihre Haushaltsziffern an Christian Lindner melden müssen, ist gerade verlängert worden um 14 Tage. Der Bundesfinanzminister nutzt die Zeit, das Projekt Kindergrundsicherung ganz grundsätzlich zu kritisieren. Denn abgehängte Kinder, sagt Lindner, die gebe es vor allem in Migrantenfamilien.
Wenn man das Problem der Kinderarmut lösen will, dann sorgt man dafür, dass die Eltern Sprachförderung bekommen und einen Arbeitsplatz. Und man verbessert die Kita-Versorgung und macht die Schulen besser.
Besser werden muss auch und vor allem die Bundeswehr. Baustelle Nummer 3. Der Finanzbedarf für die Verteidigung steigt weiter. Erst recht, wenn das Sondervermögen 2028 ausgegeben ist und das 2%-Ziel der NATO aus dem regulären Bundeshaushalt erreicht werden muss. Boris Pistorius, der Minister der klaren Worte, spricht aus, was er erwartet. Einen Verteilungskampf.
Uns nützen die schönsten digitalen Bibliotheken und die schönsten Fahrradschnellwege nichts, wenn wir angegriffen werden und nicht in der Lage sind, uns verteidigen zu können. Es geht um Prioritätensetzung. Und ja, es wird Einschnitte im Haushalt geben müssen, wenn wir die Verteidigung gewährleisten wollen.
Für Boris Pistorius wäre es deshalb auch denkbar, die Schuldenbremse zu lockern für die Finanzierung von Bundeswehr und Zivilschutz. Wieder so ein Thema, bei dem Christian Lindner mehr als ein Wörtchen mitreden wird. Die Aufstellung eines Bundeshaushalts für das Wahljahr 2025, sie kann zur Bruchstelle werden für eine Koalition, die sich eigentlich dem Fortschritt verschrieben hatte.
Vor ziemlich genau einem Monat wurde das Online-Portal zum Organspenderegister freigeschaltet und innerhalb dieser 4 Wochen haben sich rund 100.000 Menschen eingetragen. Also ein Erfolg? Die Einschätzung von Hauptstadtkorrespondent Philipp Prost.
Ich denke, es ist ein guter Start nach 4 Wochen, aber mit ganz viel Luft nach oben. 100.000 Leute in einem Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern, das ist jetzt nicht so viel. Aber man muss dazu sagen, die Hürden für die Registrierung, die sind aktuell auch noch recht hoch. Man braucht einen Personalausweis mit freigeschalteter Online-Funktion und PIN. Ich denke, das ist vielen zu kompliziert, weswegen sie weiterhin den Organspendeausweis aus Papier benutzen. Bei der Technik, da soll sich aber auch noch was tun.
Die Zugangshürden senken ist also das Stichwort. Was wäre denn da denkbar?
Ab Oktober soll es möglich sein, sich auch über die Apps der Krankenkassen für die Organspende zu registrieren. Das ist dann deutlich einfacher, weil keine Identifizierung mit dem Personalausweis mehr nötig ist. Die Krankenkasse, die kennt ja ihre Mitglieder und hat die Daten vom Ausweis dann auch schon überprüft. Das macht es einfacher, aber auch hier gilt natürlich, man muss sich aktiv für die Organspende entscheiden und das dann auch eintragen.
Bleibt die Frage, lässt sich aus diesen Zahlen jetzt auch ablesen, wie es um die Organspendenbereitschaft in Deutschland steht? Dazu nochmal Philipp Prost aus Berlin.
Tatsächlich deutlich höher als ich dachte. Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, 44% der Menschen in Deutschland sind bereit, Organe zu spenden. Nur 8% widersprechen einer Organspende. Naja, und dann ist da noch der große Teil, nämlich etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland, die sich noch nicht entschieden haben. Also vielleicht ist das ja jetzt die Gelegenheit, sich mal Gedanken zu machen, denn ganz egal, ob man für oder gegen eine Organspende ist, beides kann man in dem Register eintragen und erspart so auch Angehörigen im Fall der Fälle eine Entscheidung treffen zu müssen.
Informationen zu den ersten 4 Wochen mit dem neuen Online-Register für Organspenden von Philipp Prost. Die Deutsche Bahn wird in der kommenden Woche Zehntausenden Angestellten eine Erfolgsbeteiligung für das Jahr 2023 auszahlen. Dabei hatte der Konzern gerade verkündet, für das letzte Jahr ein Minus von 2,4 Milliarden Euro verbucht zu haben. Wie das für die Bahn aber offensichtlich trotzdem zusammenpasst, berichtet Stefanie Dott.
Die Deutsche Bahn steckt tief in den roten Zahlen. Dennoch überweist das Bundesunternehmen über 42.000 Mitarbeitern am kommenden Donnerstag eine Erfolgsbeteiligung. Sie beläuft sich nach NDR-Recherchen insgesamt auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Die Höhe der Bonuszahlung hängt weitgehend vom Erfolg des gesamten Unternehmens ab und wird anhand festgelegter Kennzahlen berechnet. Dazu gehören auch Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit. Hier unterschreitet die Deutsche Bahn in weiten Teilen die Ergebnisse des Vorjahres. Dennoch wird die Erfolgsprämie fast vollständig ausbezahlt, denn die Zielwerte wurden niedriger als im Vorjahr angesetzt. Zu den Empfängern gehören rund 35.000 Tarifkräfte, 4.000 leitende Angestellte und über 3.000 außertariflich Beschäftigte. Die Deutsche Bahn bestätigt die Zahlung und betont, dass die Mitarbeiter einen vertraglich festgelegten Anspruch auf eine Auszahlung haben.
Und damit blicken wir zum Ende der Sendung noch aufs Wetter. Es bleibt heute schmuddelig. Heute Nachmittag wird der Niesel dann auch noch zu Schauer. Und Gewitter können vereinzelt auch noch dazukommen. Die Temperaturen erreichen maximal 6 bis 10 Grad. Morgen wechseln sich dann kurz Sonnenschein und dichte Wolken am Himmel ab. Am Vormittag gibt's dann noch vereinzelte Regenschauer. Die nehmen über Nachmittag zu und dann mischt sich noch Schnee und Graupel dazu bei 7 bis 11 Grad. Und am Sonntag geht's genauso weiter, nur dass dann nochmal Blitz und Donner vorbeischauen bei 6 bis 10 Grad. Die neue Woche startet dann mit gelegentlichem Regen und Schneeregen. 5 bis 9 Grad. Es wird nicht schöner. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Es folgen die Kommentare der Auslandspresse. Und danach Jochen Marmitt mit dem SR2-Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert die Festnahme von zwei mutmaßlichen Spionen Russlands in Deutschland. Kein Land in Europa tut mehr für die Ukraine als Deutschland. Aus der Sicht des russischen Regimes ist die Bundesrepublik damit ein Ziel. Die Festnahme zweier Russlanddeutscher in Bayreuth, die mutmaßlich im Auftrag eines russischen Geheimdienstes Sabotageakte geplant haben sollen, hat das deutlich vor Augen geführt. Weil Putin jedoch nicht offen militärisch agieren kann, ohne den NATO-Bündnisfall heraufzubeschwören, führt er einen hybriden Kampf mit Desinformationskampagnen und Cyberangriffen. Die Bundesrepublik kann den Krieg in der Ukraine nicht vollständig von sich fernhalten. Vor dieser Realität darf das Land nicht die Augen verschließen. Mit der Bedrohung, die von Russlands Präsident Putin ausgeht, beschäftigt sich auch die englische Times und nimmt dabei besonders Georgien in den Blick. Neben der Ukraine und anderen Ländern ist Georgien eine der ehemaligen Sowjetrepubliken, die Russlands nahes Ausland bilden. Von daher betrachtet Präsident Putin diese Ecke des Kaukasus als sein Land. Die meisten der 3,8 Millionen Einwohner sind anderer Meinung. Seit Jahren hofft man darauf, dass Georgien in die Europäische Union und schließlich in die NATO aufgenommen wird. Aber diese Ambition birgt auch die Gefahr einer Invasion, wie Putin sie 2022 in die Ukraine gestartet hat. Obwohl die westlichen Mächte mit den Ereignissen in der Ukraine beschäftigt sind, müssen sie ein wachsames Auge auf Georgien haben. Die spanische Zeitung El Mundo schreibt: Der Zwist in der EU über höhere Verteidigungsausgaben hat die baltischen und osteuropäischen Länder im Gegensatz zu den Staaten, die die Bedrohung durch Russland am wenigsten akzeptieren wollen, zu Wortführern für die Sicherheit Europas gemacht. Die Verlagerung der Führung nach Osten in einer zentralen Sicherheitsfrage ist ein Appell an alle Verbündeten zu verstehen, dass Russlands Präsident Putin eine globale Bedrohung darstellt, bei der der Angriff auf die Ukraine, die Bombardierung Israels und Moskaus Zusammenarbeit mit Teheran und Peking zusammengehören. Themenwechsel. Die niederländische Zeitung De Volkskrant befasst sich mit der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Europas. Mit dem Aufstieg Asiens verliert Europa wirtschaftlich rapide an Gewicht in der Welt. Auch der Vergleich mit den USA fällt zu Ungunsten Europas aus. Seit 1993 ist die europäische Wirtschaft um 30% und die amerikanische um 60% gewachsen. Europa muss sich gegen die Konkurrenz aus China verteidigen, dass staatlich subventionierte Produkte zu Dumpingpreisen auf den europäischen Markt bringt. Und es wird auf die Dynamik der USA reagieren müssen, die Milliarden an Klimasubventionen durch Steuersenkungen verteilen, während die EU nur komplexe und bürokratische Subventionsregelungen kennt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.